Hereinspaziert, Herr Warnecke.
Guten Abend, Herr Flügge.
Herr Warnecke, wir sitzen ja hier wieder gemütlich beisammen und ohne lange Vorrede, wir begrüßen unseren heutigen Gast, einen sehr besonderen Gast. Herzlich willkommen, Herr Amthor.
Oh, ich wurde auch schon mehr gelobt als durch das Attribut besonders, aber ich freue mich sehr, hier zu sein. Also schön.
Das ist Berliner Bescheidenheit, immer tief stapeln, so kennen wir Herrn Flügge. Nicht, dass irgendjemand von uns hier zu Höhenflügen startet.
Ja, das ist auch okay, das war gar nicht gewünscht, aber ich kenne das auch noch, wenn man über jemanden sagt, der ist besonders, naja.
Nein, das meine ich schon ganz ehrlich. Vor allen Dingen haben wir sehr wenige Gäste. Also wir haben eine ziemliche Bestenauslese, um das mal so zu sagen.
Ja, das sowieso. Deswegen habe ich natürlich auch sehr gerne zugesagt. Ist ja klar.
Also, aber jetzt hören wir auf mit dem Lob. Jetzt geht's gleich knallhart zur Sache. Wobei, ich möchte noch mal ganz kurz, begrüße jetzt auch noch mal alle unsere Hörenden, möchte noch mal auf eine...
Ergendert, ist immer so.
Also, ja, aber das ist ja diesmal, es gibt ja unsinnigere Aussagen, weil Hörende, ich meine... Die sind ja tatsächlich, als Aktivbeschreibung stimmt das ja. Die hören ja auch tatsächlich zu, weil wenn die jetzt nicht zuhören, dann hören sie es ja auch nicht.
Also ich hätte es besser nicht sagen können.
Aber sonst Studierende finde ich immer schön, weil es gibt ja manchmal in der Vorlesung Studierende, die machen da viel, aber studieren nicht. Aber naja.
Also,
wollen wir die deutsche immer, Sprache, das werden wir in diesem Podcast nicht
tatsächlich
retten.
Ja. Also die jungen Leute haben manchmal recht, muss ich sagen.
Ich hatte in der letzten Episode eine ganz banale Begründung geliefert dafür, nämlich, dass ich die Hörerinnen und Hörer meistens sprachlich mich da vergaloppiere und verunfallere. Deswegen sind die Hörenden eigentlich ganz, die gehen gut über die Zunge.
Also. Die werden dankbar sein.
Alle. Ich möchte auf eine kurze E-Mail eingehen, die uns in der letzten Woche erreicht hat. Nämlich, es wurde gefragt, ob wir beide uns, Kai Warnecke und ich, wir uns eigentlich duzen und das hier alles nur mit dem Siezen und Herr Warnecke hereinspaziert, ob das eigentlich nur gespielt ist. Wollen Sie es jetzt aufklären? Hintergrund ist, wird ja häufig auch unterstellt bei Politikern, dass sie sich in den Talkshows, Sie haben gerade erzählt, Herr Amthor, Sie waren gestern bei Lanz, dass sie sich da fetzen ohne Ende und danach liegen sie sich an der Bar in den Armen und trinken das Bier.
Das hat er aber nicht erzählt.
Nein, ich sag, Mensch, Sie hören nicht richtig zu. Also, es wird im Allgemeinen davon gesprochen, dass Politiker sich in den Talkshows fetzen, ja, und dann danach an der Bar weinselig, bierselig sich in den Arm liegen und sich sowieso sagen, alles kumpelmäßig duzt.
Herr Amthor, ich greife mal Ihre Position. Also, das hat er nicht erzählt. Sie haben das aber in einem Atemzug genannt. Aber egal jetzt. Also, wir siezen uns den ganzen lieben Tag lang und deswegen auch hier.
Empfinden Sie das als eine Störung in unserer Arbeits- und sonstigen Beziehung, dass wir uns siezen?
Nö. Ist eigentlich sehr konstruktiv, würde ich sagen.
Ich würde konstruktiv sagen, nicht konstruktiv, aber das mal nur nebenbei.
Aber ich kann das bezeugen. Also jedenfalls habt ihr das mit dem Siezen ja hier auch im Vorgespräch.
Sind Sie, Herr Amthor, ein Duzer?
Ja. Kommt drauf an, ob ich die Leute mag. Aber Scherz beiseite. Also das ist ja, ich finde, das ist ja durchaus ganz okay, manchmal da unterschiedliche Formen zu haben von du und sie. Ein bisschen Distanz wart's ja dann auch.
Ja.
Und es ist in Talkshows, das ist schon manchmal so. Also man fragt sich dann manchmal bei Kollegen, die man duzt, soll man sich dann siezen in der Talkshow oder nicht? Da kommt es immer ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal sehe, bei Kevin Kühnert, Ricarda Lang, andere mehr, die kenne ich ja seit den Zeiten, als die bei den Jusos, ich in der Jungen Union war, da ist es dann irgendwie albern, sich in der Sendung auf einmal zu siezen.
Also,
wobei wir
Sie
ab und
sich,
an, ja, ab und an, es kommt immer ein bisschen aufs Format an. Aber in der Regel bleibt es dabei, auch Kollegen, die man so sonst irgendwie duzt, die sieht man in manchen Formaten, da ist das Du die Ausnahme. Und ich finde, es ist ja auch irgendwie ganz ehrlich, wenn man mal sagt, es geht ja in der Politik nicht irgendwie um Kumpelei, sondern um ernsthafte Themen für Deutschland. Und ich finde, das kann man in der Diskussion dann auch zum Ausdruck bringen.
Also ich finde das ganz interessant. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin häufig im Arbeitskontext mit Menschen zusammen, die älter sind als ich. So, deswegen würde ich sagen, steht mir das gar nicht zu, das Du anzubieten. Das ist bei Ihnen, glaube ich, ja noch viel extremer. Sie sind ja häufig in einem Arbeitskontext unterwegs, wo dieser Regel zufolge man sagen würde, wenn sich geduzt wird, dann wird das von dem anderen angeboten, ne? Oder ist das in einem Partei sozusagen Kontext ist eigentlich anders, ne? Da geht man auch ein bisschen bei den Genossen ja sowieso.
Ja,
ne?
Ja, das finde ich ja auch immer bei den, da kann ich ja eigentlich immer nur drüber lachen, wenn dann irgendwie der örtliche Juso-Kreisvorsitzende sagt, das werde ich dem Olaf mal sagen in Berlin. Das ist ja alles, können die ja alle machen, ist ja alles okay. Ich finde, es gibt ja auch durchaus sehr respektvolle Formen des Sie's, wenn ich dran denke, ich habe einige Universitätsprofessoren, die ich wirklich lange kenne, auch mein früherer Chef, bei dem ich am Lehrstuhl gearbeitet habe, ich wirklich ein inniges, gutes Verhältnis habe, so, den sieht sich trotzdem, ist gar respektvoll sein, es drückt nicht irgendwie eine Distanz aus, sondern das finde ich schon okay. Und ich bin da ehrlicherweise schon auch konservativ, was das Du und das Sie angeht. Ich bin total entspannt, wenn Leute mich duzen wollen, aber steht den Älteren zu, mir das anzubieten. Ist nicht so eine feudale Statusvorstellung, oh, der Bundestagsabgeordnete muss. Es gibt manchmal Situationen, da ist es dann ein bisschen hüftsteifler, mache ich es, aber in der Regel halte ich mich schon dran, dass der Ältere entscheiden soll, ob er das Du oder das Sie will.
Also dann machen wir jetzt mal einen Test, einen Spontantest. Ich sage einen Vornamen und Sie wissen dann, wer da schon gemeint ist, und Sie sagen Du oder Sie. Friedrich? Ja.
Du.
Angela?
Sie.
Wer es könnte? Manuela?
Ja, sehr distanziertes Sie. Aber na, ja, kein Problem. Nein, das geht natürlich auch. Das ist schon in Ordnung. Und bei Friedrich Merz, das kann ich ja hier mal sagen, ist es sogar eine sehr, sehr putzige Du-Sie-Geschichte. Die ist wirklich nett. Denn es ist so, ich habe mich zuerst mit der Frau von Friedrich Merz geduzt, Charlotte. Die bot mir ganz locker das Du an. Und dann war es so, dass ich mit Friedrich Merz die ganze Zeit ihm dann auch sagte, und dann herzliche Grüße an Ihre Charlotte und so. Und dann sagte er irgendwann, sagte er dann mal, weil er wirklich, das hat er sehr, sehr lange durchgezogen. In der Fraktion war es auch, bevor er Fraktionsvorsitzender wurde, so dass er ganz, ganz wenige Kollegen duzt. Und der ist auch nicht so jemand, der, das gibt es ja auch manchmal in der Politik, der gleich so einmal so nonchalant ins Du übergeht. Das macht er nicht. Und ich gehörte dann früh zu denen, die er geduzt hat. Und das macht er mit der charmanten Formulierung: Ja, also da Sie sich ja mit meiner Frau duzen, könnten wir das jetzt ja auch mal einführen. Ja, gut. Dann habe ich zu ihm gesagt, das sei kein Problem, ich könne mich mit Charlotte auch wieder siezen, wenn er das möchte. Aber das hat er auch mit dem gebotenen Augenzwinkern dann gesehen und seitdem ist das so.
Herr Warnecke, muss man sagen, Sie sind ein Duzer, also zumindest mit Ihren Mitarbeitern, ne? Also
beruflichen Umfeld,
beruflich. Ja, also, ne?
In einem kleineren,
ich bilde da die Ausnahme, wir siezen uns.
Aber also ich sag mal so, alle, die ich so außerhalb des Verbandes kennenlerne, die würde ich immer erstmal sehen. Ja. Das finde ich.
Wobei, Sie sind ja auch.
Ich bin halt alt.
Ja, Sie sind auch, Sie sind auch alt.
Gegenüber vom Büro einen Burrito bestelle, werde ich auch immer geduzt.
Das, ja, gut, aber die sprechen, da gewöhnt man also sich halt gegenüber beim Büro, wo ich mir auch manchmal, also nicht mein Büro, aber Ihr Büro, wo ich mir den Burrito hole, da sprechen die auch Englisch. Da kann man das Du und Sie ja dann eben nicht unterscheiden.
Ja, das stimmt.
Aber egal. Aber Sie sind ja auch Golfer. Also Sie sind nicht nur alt, Sie sind auch Golfer. Und da gibt es ja das sogenannte Tages-Du. Kennen Sie das?
Ich habe schon davon gehört, aber das habe ich persönlich nie
also
erlebt.
Also ich bin ja Tennisspieler und da wird manchmal in Turnieren, kennen Sie das Tages-Du? Da wird quasi so ein Tages-Du erteilt. Ne? Also wenn man jetzt in einem Team spielt.
Sie wissen aber schon noch, in welchem Podcast Sie gerade sind, Herr Flügge. Ne? Das fällt mir jetzt gerade so auf. Also wir sind jetzt mitten im Knigge für Politiker und
ja, aber das ist ja gut, dass man da jemanden hat, der sich damit auch auskennt.
Das Tennis-Tag.
Also gut, ich habe am Tor vor kurzer Zeit hier auf der Reinhardtstraße mit einem kleinen Hund gesehen und kann auch sagen, wir sind im Haus und Hund. Und Sie sind der Präsident von Haus und Hund Deutschland, ja? Oder könnte was von, ist ein Dackel, ne?
Ja, nein, das war ein Jagdterrier.
Jagdterrier, ich kenne mich nie aus mit Hunden, aber auch darüber können wir jetzt erstmal sprechen. Aber
ja, machen Sie mal also einfach, machen Sie mal.
Aber
einfach
ich finde das gut mit euren Burritos, das freut mich sehr.
So. Also jetzt kommen wir mal zu Hause an. So, also wir haben uns schon diese Woche einmal getroffen zu einer Aufnahme. Da ging es um die Grundsteuer. Ja, das ist ein großes Thema momentan. Es gibt große Themen in Deutschland. Mit der Migration haben wir uns in der vorherigen Episode beschäftigt. Also nicht mit der Migration im Allgemeinen, sondern für den Wohnungsmarkt, was es bedeutet. Das hängt uns insofern noch sehr stark nach, weil schwieriges Thema, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen.
Wir hätten gute Lösungen für schwierige Themen, aber
Wir haben das natürlich versucht, ein bisschen besonderer und ein bisschen rationaler mit Bezug auf den Wohnungsmarkt zu diskutieren. Jetzt sprechen wir über die Grundsteuer. Wenn Sie so durch Ihren Wahlkreis gehen, fällt da das Wort in Mecklenburg-Vorpommern ist der Wahlkreis.
Ja, Mecklenburg auch ein bisschen mittlerweile, gut, dass Sie beides nennen.
Geht's da um die Grundsteuer?
Ja, natürlich. Die Grundsteuer ist für viele Menschen großes Ärgernis. Es kommt natürlich zeitversetzt an. Das ist ja oft so bei parlamentarischen Debatten. Und da ist es schon so, dass dieses von Olaf Scholz maßgeblich kreierte Bürokratiemonstrum jetzt natürlich viel Frustration auslöst. Und deswegen ist es so, dass uns das Thema schon auch beschäftigt. Wir haben ja auch in dem Kompetenzwirrwarr, das wir jetzt lange auseinanderziselieren könnten in der Frage Länder, Bund. Aber es ist natürlich trotzdem so, ich teaser es nur deswegen an, weil es natürlich ein sehr komplexes Thema ist, dass sich für die Menschen aber relativ darstellbar, greifbar ausdrückt, zum Teil in einer gefühlten Steuererhöhung. So, und teilweise auch einer praktischen Steuererhöhung. Ja. Und da ist für uns eben genau das, was wir gesagt haben, als wir damals diese Grundsteuerreform machen mussten. Ist ja auch nicht so, dass man gesagt hat, das ist jetzt das Dringendste, was Deutschland braucht.
Ja.
Es war durch die Verfassungsgerichtsentscheidung notwendig geworden. Und da war für uns eigentlich klar, die Hauptmaxime der Grundsteuerreform ist, dass es keine Steuererhöhung durch die Hintertür wird. Durch die Art und Weise der Umsetzung und manche Probleme, die sich damit verbinden, gibt es aber natürlich genau diese Begehrlichkeiten. Und ich meine, das ist ja symptomatisch auch für die Ampel, dass man dann davon redet, die FDP kann sich dann ans Revier heften, keine Steuererhöhung, großer Erfolg. Und de facto gibt es dann immer wieder Abgaben, Sonderregelungen, ja, die dann doch eine faktische steuererhöhende Wirkung haben. Und das zu verhindern, war immer unsere Maxime bei der Grundsteuerreform.
Und was passiert jetzt, Herr Warnecke?
Erstmal bekommen alle Steuerbescheide, hoffentlich zumindest. 90% der Bürgerinnen und Bürger haben bisher keinen und zum 1.1. geht's ja los. Und wir haben halt immer noch die Hoffnung, dass wir mit auf unserem Weg, den wir gemeinsam mit dem Muttersteuerzahler gehen, zum Bundesverfassungsgericht tatsächlich nochmal etwas erreichen können und zumindest dieses Bundesmodell mit den ganzen Wertkriterien zu Fall bringen können, weil das ja genau das ist, was für den einen oder anderen wirklich zu massiven Steigerungen führt. Nicht in der Gesamtheit oder im Gesamtaufkommen, aber eben für den Einzelnen im Vergleich zum jetzigen Grundsteuerhebesatz oder zur jetzigen Grundsteuer, die man bezahlen muss. Deswegen ist für uns natürlich die spannende Frage, was passiert an diesem vielleicht hoffentlich eintretenden glorreichen Tag, wo sich das Bundesverfassungsgericht noch einmal zur Grundsteuer äußert. Ich träume da immer von als großes Highlight und sagt, also die ist in dieser jetzigen Variante eben auch verfassungswidrig, ohne auf die Details einzugehen. Und dann müsste ja eigentlich am nächsten Tag der Bundestag zusammentreten. Ich könnte mir vorstellen, dass das Verfassungsgericht das zu einem Zeitpunkt macht, wo wir zumindest tief im Bundestagswahlkampf drinstecken, auch im regulären. Und das ist natürlich die spannende Frage, was macht eine unionsgeführte Regierung, wenn sie zum zweiten Mal innerhalb von ein paar Jahren den Ball auf dem Elfmeterpunkt hat und dann die Gelegenheit hat, vielleicht selbst mehr beim Thema Grundsteuer zu entscheiden.
Also zunächst ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht ja dann keinen rechtslosen Wildwestzustand schaffen wird, sondern die werden, und das ist dann üblich, eine Fortgeltung der Regelung anordnen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, wenn die jetzt während des Bundestagswahlkampfs, und es ist auch kein Geheimnis, wir hoffen natürlich, dass dieser Bundestagswahlkampf und die Neuwahl früher ist als später, aber wenn sie wann auch immer entscheiden, werden sie im Zweifel dem Gesetzgeber eine gewisse Zeit dann zubilligen, eine Neuregelung zu schaffen. Und bis dahin wird die Regelung fortgelten. Und da ist es so, dass ich mir dann auch wünsche, dass Karlsruhe dann nicht detailverliebt den Ersatzgesetzgeber spielt, sondern uns politischen Gestaltungsspielraum lässt. Ich glaube, es wäre gut, wenn man eine Entscheidung hätte vor der Bildung einer neuen Koalition. Denn ich fände es wichtig, nicht in Koalitionsverhandlungen beim Thema Grundsteuer dann so einen Trick zu machen, den Politiker immer gerne machen, mit Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht und Rücksichtnahme auf diese Entscheidung, vertagen wir das. So, das fände ich ehrlicherweise nicht ideal, sondern ich glaube, es wäre gut, wenn wir da dann im Zuge von einer Regierungsbildung drüber reden, wie wir uns die Frage Grundsteuer neu vorstellen. Ich glaube, Reparaturbedarf gibt es da. Und ich glaube auch wichtig ist, und das leitet uns ja auch als Union, dass wir insgesamt in der Steuerpolitik manche Dinge neu justieren müssen, weil wir sehen, dass die Funktionalitäten des Steuerstaates ziemlich aus dem Lot geraten sind, weil gar nicht mehr klar ist, dass Steuern politischer Gestaltungsgegenstand sind. Ja, das ist nämlich ein großes Problem. Es ist ja so, ich bin da immer, als jemand, der historisches Interesse hat, werfe ich immer den Blick gerne zurück auf die Boston Tea Party. Da gab es den schönen Slogan, no taxation without representation. Die Älteren werden sich erinnern. Nein, aber Scherz beiseite.
Herr Warnecke ja, vielleicht, ne?
Ja, aber was ist der Kern? Was ist der Kern? Weshalb sage ich es? Es gibt einen Zusammenhang zwischen demokratischen Entscheidungen und Steuererhebung. Und da ist es so, dass in der Politik oft so dargestellt wird, die Steuer sei ein Schicksal, das über uns kommt, das gar nicht steuerbar ist. Hier müssen wir für viel mehr Klarheit im Steuerstaat sorgen. Und das wollen wir als Union auch, dass die Leute wissen, wer erhält eigentlich Steuerertrag für was? Wo geht welche Steuer hin? Wer erhebt sie? Und das auch zur demokratischen Gestaltung.
Also wenn das mal wieder käme, ich glaube, das wäre sehr, sehr hilfreich, weil wir die meisten Menschen haben gar nicht mehr das Bewusstsein, dass sie überhaupt Steuern, also die wissen natürlich, dass sie Steuern bezahlen, aber wofür? es ist immer nur das Staatsgeld, das man auf der anderen Seite wieder haben möchte. Aber dass es einem erstmal genommen wird, ist ja fast schon im Nebel der Diskussion verschwunden. Zwei Sachen. Zum einen, Sie haben das spannende Thema des Verfassungsgerichts gerade aufgemacht, wahrscheinlich einen eigenen Podcast wert. Genau wie jetzt hat das Verfassungsgericht ja eine Frist gesetzt dem Gesetzgeber und gesagt, bis dahin dürft ihr die verfassungswidrige Grundsteuer benutzen, um weiter Grundsteuern zu erheben. Aus unserer Sicht auch insofern zumindest vernünftig, als dass die Kommunen eben Geld brauchen. Ein Immobilieneigentümer weiß, eine Kommune ohne Geld führt dazu, dass die eigene Immobilie irgendwie in der Pampa steht. Das funktioniert nun auch nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, ich war in der mündlichen Verhandlung dabei, dass die damals gesagt haben, ihr habt jetzt eine Gelegenheit. Nochmal geben wir keine Frist. Ich weiß gar nicht, ob das staatspolitisch dann tragbar ist, aber das würde ja bedeuten, es müsste schnell entschieden werden. Vielleicht besteht ja dann die Möglichkeit, das Modell der CSU nochmal wieder in den Vordergrund zu bekommen. Das gefällt uns bei Haus und Grund ganz gut. Reiner Flächenbezug, ich gebe das mal so mit. Ich kann den Koalitionsvertrag nicht beeinflussen, aber wenn sie sagen, ach, wir nehmen die Bayern mal zum Vorbild, vielleicht sollte man es nicht so reinschreiben, das führt vielleicht zu vielen negativen Emotionen.
Es kommt auf die Inhalte an, das ist doch okay. Und ich kann doch gar nichts Schlechtes über die Bayern sagen. Der Markus Söder hat sich doch sehr klug entschieden in der Kanzlerkandidatenfrage. Und da
hat er das entschieden auch, ja?
Ja, natürlich hat er es auch mitentschieden.
Der liebe Markus oder der liebe Herr Söder?
Der liebe Markus, so. Ja, um darauf zurückzukommen, ja, genau. Aber das ist eine gute Entscheidung gewesen.
Bei der Grundsteuer hat er auch eine gute Wahl getroffen, also jedenfalls, in der abweichenden Variante, genau. Insofern.
Auch da ist es ja so, gibt natürlich viel widerstreitende Argumente für und dagegen. Ich würde aber sagen, und das nehme ich auch wahr, dass dieses bayerische Modell ja durchaus auf positive Resonanz stößt. Und wir müssen sehen, es hängt natürlich an den Kompetenzfragen, ob und was man da durchsetzen kann. Aber ich nehme das durchaus wahr. Und ich würde jetzt auch mal generell sagen, wenn die CSU regiert, ist in der Regel nicht so schlecht für die Menschen.
Sieht so aus. Übrigens, das von dem Grundgesetz her, da gab es nämlich nochmal nach der letzten Novelle eine Grundgesetzänderung. Die haben sie auch mitgetragen und seitdem ist es kein Problem. Sie können das bayerische Modell einfach als Bundesmodell bringen. Das kann ich Ihnen, also so viel Verfassungs weiß ich dann jetzt
absolut,
schon.
Absolut, genau. Und das ist natürlich so, dass wir schon davon ausgehen auch, dass die Bayern werden ja auch, A, wirken die intensiv mit an unserem Regierungsprogramm, B, machen sie ja auch ihren eigenen Bayernplan. Und da ist es durchaus so, dass das Thema Grundsteuer uns vielleicht ja auch nochmal auf die politische Agenda kommt.
Wir haben übrigens noch was Interessantes drauf, wenn ich das kurz einschieben darf, Herr Flügge.
Ausnahmsweise.
Die Bayern haben ja in Kloster Seeon, das ist ja jetzt, muss ich mal mich konzentrieren, nachdem die das Kloster gewechselt haben, einen 10-Punkte-Plan für die nächste Regierung beschlossen. Unter anderem drin mit einem Erlass der Erbschaftssteuer für Immobilien, die man in der Familie behält und energetisch modernisiert. Und zwar in Höhe der Modernisierungskosten. Finde ich einen sensationell tollen Vorschlag der CSU. Würde mich natürlich freuen, wenn die CDU den mit aufgreift.
Denn ja, auch das ist steuerrechtlich für uns ja ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir uns die ganze Frage und den Komplex der Erbschaftssteuer angucken, dann sehen wir natürlich, dass insbesondere linke Parteien das die ganze Zeit das Märchen erzählen, ja, die Erbschaftssteuer könnte jetzt alle Wohlstands- und Verteilungsprobleme in Deutschland lösen. Die Realität ist, dass ein Großteil des erbschaftssteuergegenständlichen Vermögens entweder im Betriebsvermögen gebunden ist oder in Immobilien gebunden ist. Und nun ist es halt nicht so, dass man sagt, dann gehört jetzt dem Staat halt mal das halbe Reihenhaus oder das halbe Unternehmen. Und die Alternative dann zu sagen, ich verkaufe das halbe Reihenhaus oder ich verkaufe die halbe Eigentumswohnung oder ich teile das Unternehmen auf, dass das irgendwie nicht rational und klug ist. Ja, genau. Ja. Ich meine, der hatte ja auch seine Probleme, Wohnungen in Berlin zu finden.
Ja, gut. Also er hat mich jetzt nicht so richtig überrascht damals, aber das wieder
das
was
liegt
anderes,
vielleicht nicht am Einkommen, sondern auch am Mieter. Aber das ihn nur als weil ansonsten der Kevin Kühnert natürlich auch mal viel Fett abkriegt, ich den aber persönlich auch ganz gut leiden kann. Den lieben Kevin.
Den lieben Kevin.
Das mal so.
Ja, aber apropos, Kevin, also die liebe Ricarda und der liebe Kevin, die sind ja jetzt nicht mehr im Betrieb hier tätig.
Ja,
nicht mehr so richtig.
Sind beide noch Abgeordnete.
Sind
absolut.
Ja, aber sie stehen da jetzt so in dieser Altersklasse 30 plus minus, von denen die auch Medien bekannt sind, ne, die man so wahrnimmt, stehen sie so ein bisschen allein da.
Naja, also ich fand schon immer, ehrlicherweise, ist ja interessant, wenn man dann Ricarda Lang, Kevin Kühnert und mich vergleicht, da ist vielleicht das Alter eine der wenigen Gemeinsamkeiten in der Vergleichsherstellung, aber, und das will ich schon auch... Das
ist der politische Nachwuchs. Genau,
da kann man immer Guido Westerwelle zitieren, das finde ich immer ganz gut, der hat immer den schönen Satz gesagt, ich bin jung, aber nicht blöd, ja, das fand ich auch immer ganz gut, also diese Altersdiskussion, egal. Ich will zu Kevin Kühnert und Ricarda Lang aber schon auch sagen, weil ich natürlich beide lange kenne, wir uns viel damals schon aus den Zeiten in der politischen Jugendorganisation begegnet sind, sehr unterschiedliche Fälle, wie man wahrnimmt, aber bei beiden muss ich auch sagen, da hat man schon auch menschlich Anteil dran, gerade bei Kevin Kühnert, wenn das jetzt so in der Konsequenz, auch dass er nicht mehr vom Bundestag kandidiert, scheint es ja wirklich was Ernsthaftes, Gesundheitliches zu sein, und da muss ich sagen, bei allen Unterschieden und auch gerade bei den Themen und in der Frage Wohnung, Immobilien, da konnte man sich besonders hart mit ihm streiten, aber auch da muss man sagen, sowas gerät dann in so eine Entscheidung auch in den Hintergrund, und wünsche ich ihm vor allem, dass er auch wieder gesund wird. Und bei Ricarda Lang will ich schon auch sagen, da gehört zur Wahrheit auch dazu. Erstmal mutiger Schritt dann zu sagen, sie tritt zurück, aber da ist sie auch zurückgetreten für die Fehler von anderen. Also da würde ich jetzt mal sagen, ist zwar schön und gut, jetzt gibt's nicht nur Fans von Ricarda Lang da draußen und viele Leute, die ihre Politik kritisieren, aber die großen dramatischen Fehler, die die Grünen in dieser Wahlperiode gemacht haben, vom Heizungsgesetz bis zu anderen Punkten, die sind vielleicht eher mit denen assoziiert, die die Fehler in der Regierung gemacht haben und nicht mit denen, die diese Fehler in der Partei dann kommunizieren müssen. Aber gut, dass Habeck da jetzt der große Sieger dann sein soll von diesem Rücktritt, ist schon eine spannende Logik.
Das, was Sie gerade beschreiben, Herr Warnecke, mündet insbesondere für Haus und Grund ja immer in diesem Oberbegriff die Kosten des Wohnens. Ja, also das ist ja, die Grundsteuer ist ein Teil davon. Wir haben in der letzten Episode, da wurde das sogenannte Grundsteuerranking von Haus und Grund vorgestellt. Und da ging es ja erstmal um die Grundsteuererhöhungen, die jetzt vor der Reform schon eingetreten sind. Also ich gehöre ja zu den Betroffenen, ich hatte meinen Abgabenbescheid mitgebracht vom Amt Neustrelitz-Land.
Ah,
ja,
sehr gut.
Mehr als 500% Erhöhung. Und aber die Reform, also das noch gar nicht durch die Reform durchgenudelt sozusagen. So, das sind die Steuern. Und dann geht es ja noch um die Kosten, die nicht durch Steuern erhoben werden, sondern durch die Energiekosten. Da hat der Staat natürlich auch noch einen gewaltigen Anteil dran. Und. Also es wird für die Menschen...
Da hätte uns Mecklenburg-Vorpommern noch jetzt mit dem Flüssiggasterminal,
oder? Oha. Tja.
Entschuldigung, das war kleine...
Ich meine, wir haben das ja nicht verbrochen, ja. Also ich finde das schon spannend. Das ist ja schön, dass Herr Habeck da um die Welt gereist ist mit großem Kotau vor allen Scheiß der Welt, um Flüssiggas zu importieren. Hätte man auch manches vielleicht weniger blamabel machen müssen, wenn man einfach die Kernkraftwerke hätte länger laufen lassen. Aber gut, das ist die eigene grüne Logik.
Aber Herr Habeck hat natürlich Haus und Grund reichlich Arbeit verschafft durch sein Heizungsgesetz, um das klar zu formulieren. Und da interessiert uns natürlich vor allem unsere Hörer. Es gab ja die große Ankündigung der Union rund um die Debatte, wir drehen das dann voll zurück. Und es ist natürlich, ich weiß nicht, ob man es voll zurückdrehen kann, das sage ich jetzt auch mal ganz ehrlich, beziehungsweise ob das auch das Sinnvollste ist, wenn man nicht mehr die fossilen Brennstoffe hat, auf die man zurückdrehen kann. Aber wohin wird das denn nach der Wahl von der Union im Falle eines Wahlsieges? Und gehen wir mal davon aus oder unterstellen wir mal, wir haben eine Alleinregierung der Union, so im Idealfall, ganz ohne Koalitionspartner, Friedrich Merz, Bundeskanzler, keine Koalitionsverhandlungen.
So ein realistisches, so ein gutes Szenario. Also nach diesem Podcast geht es steil bergauf.
Ja, na, wunderbar. Deswegen, erzählen Sie uns, was dann passiert, was die Eigentümerinnen und Eigentümer mit ihren Heizungen anfangen können, wie das weitergeht, denn das ist natürlich die spannende Frage. Waren ja überwiegend, bei uns war auch Julia Klöckner auf dem Verbandstag, die da in einer hochemotionalen Podiumsdiskussion, kann man nicht anders sagen, die Flöcke eingerammt hat für die Union. Und da war durchaus, das müssen wir zurückdrehen. Und die Frage ist natürlich...
Jetzt können Sie langsam zum Ende der Frage
kommen? Ja, ja.
Also was
kommt da raus?
Ja, das hat mir gut gefallen, die Frage. Das war eine sehr gute Frage.
Irgendwann muss die Stimme ja am Ende einer Frage hochgehen.
Eine Frage hochgehen?
Ja, so gerade eben nicht, aber Frage ist angekommen.
Ja, das klang zu sehr nach Außenministerin. Aber egal, nein, das war, ich entschuldige mich bei der Bundesrepublik. Ist, also, aber,
hab ich, was habe okay. ich falsch gemacht?
Nein, nein,
dass
nein,
jetzt
alles.
Mit Herrn Flügge auch noch verbinden.
Alles, alles ja, gut, ja, alles. Gut
ja. Den Gast antworten.
Ich will das nochmal, ich will das noch mal mit der absoluten Mehrheit aufgreifen. Das hat mir gefallen. Nein, aber der Punkt Gebäudeenergiegesetz ist ja schon auch richtig. Und ein Thema, das heiß diskutiert ist, das uns auch im Wahlkampf beschäftigen wird. Und ich glaube, da ist es schon so, in der Frage Leistungsbilanz der Ampel ist das Heizungsgesetz ein zentrales Thema, weil es einfach symptomatisch für den Vertrauensverlust in die Politik in Deutschland stand. Und es ist auch inhaltlich falsch, weil es eine einseitige Verengung de facto auf die Wärmepumpe begründet hat. Und das finde ich falsch. Da muss man dann sagen, da gab es natürlich auch gewisse Auswüchse. Friedrich Merz hat ja vor einigen Wochen auch einen bekannten Wärmepumpenhersteller besucht. Und dann gab es ganz, ganz viele Zuschriften, die ich auch bekommen habe, wo mir dann die Leute geschrieben haben, aber die CDU ist doch gegen die Wärmepumpe. Da habe ich gesagt, naja, die CDU ist nicht per se gegen die Wärmepumpe. Die arme Wärmepumpe kann ja nichts dafür. Es kann kluge und gute Wärmepumpen geben. Aber die CDU ist dagegen, dass jedem vorgeschrieben wird de facto, dass er eine Wärmepumpe einbauen muss. Und deswegen ist für uns klar, wir wollen schon auch eine Planungssicherheit, aber verbunden auch mit einer Technologievielfalt, dass wir sagen, es gibt die Lösungen, die zu dem jeweiligen Eigentum und zur jeweiligen Immobilie auch passen. Und da ist es im Zweifel so, dass vielleicht dann eine energetische Sanierung auch fossiler Energieträger zu dann erhöhten Preisen durch eine CO2-Bepreisung aber besser passt als zwangsweise sozusagen eine Umrüstung auf die Wärmepumpe. Und deswegen ist es bei uns so, wir wollen uns nicht verabschieden vom Klimaschutz, denn das ist ja auch wichtig. Also wer jetzt glaubt, die CDU regiert und wir sind dann zurück im Jahr 1980 und machen alle die Augen und Ohren zu vom Thema Klimaschutz und dann wird das schon, so ist es nicht. Wir wollen in die Zukunft mit Lösungen beim Thema Klimaschutz, auch im Gebäudesektor, da kann man sich ja nicht frei davon machen, da kann man ja nicht sagen, in der Mobilität und in der Industrie, da soll jetzt der Klimawandel gelöst werden oder da soll es dann Beiträge geben, aber im Gebäudesektor gar nicht. Das heißt, da wird es auch Maßnahmen geben, aber realistisch, technologieoffen und vor allem marktwirtschaftlich. Nicht indem wir sozusagen das zentral festlegen, sondern indem es über ein Preisinstrument gesteuert und geregelt wird. Deswegen wollen wir dem Grunde nach, und das wäre ja der Fall, wenn man dieses Heizungsgesetz der Ampel abschafft, würde man auf den rechtlichen Status zurückfallen des Gebäudeenergiegesetzes, das wir in unserer Regierungszeit beschlossen haben. Da gibt es durchaus auch Modernisierungsbedarf, aber wichtig ist mir auch bei dem Thema einen gewissen Frieden zu schaffen, weil was die Leute doch brauchen, ist doch auch eine Investitionssicherheit und eine Planungssicherheit, weil es geht ja nicht, und das haben wir ja gesehen auch mit dieser irren Entscheidung, die Habeck da getroffen hat, auch in der Frage der energetischen Gebäudesanierung, da der Standardabsenkung oder bei der Frage dann des plötzlichen Streichens der E-Auto-Prämie. Die Leute brauchen etwas, auf das sie sich planbar einstellen können, und diese Sicherheit, Planungssicherheit, die wird es mit der Union geben, wenn wir wieder regieren.
Das ist schön. Ich glaube, das ist auch der Kernpunkt, wenn ich das so sagen darf. Die Wärmeplanung, die wir bis jetzt haben in dem Geiwitz-Gesetz zum Beispiel, ist unverbindlich. Das hilft dem Eigentümer einfach gar nichts, wenn die Kommune sagt, wir machen jetzt Umstellung auf, ich sag mal, Biogasnetz. Es ist unverbindlich. Man stellt sich darauf ein und 3 Jahre später heißt es dann auf einmal, nein, es gibt nur noch statt Biogas Strom. So kann es einfach nicht laufen. Insofern Verbindlichkeit herzustellen, gerade für den Einzeleigentümer, ist das A und O mit. Über den Preis sehr gerne, war unsere Forderung immer. Wir haben natürlich vermisst, dass mit dem CO2-Preis nicht das Klimageld als, ich sag mal, Rückerstattung eingeführt wurde, weil in dem Moment ist es natürlich auch für die Leute bezahlbar. Es lenkt, ohne arm zu machen. Ich weiß aber noch nicht mal, ob das heute noch denkbar wäre, da ja nun die Europäische Union mit dem Klimafonds die CO2-Bepreisung an sich gezogen hat. Und ob Deutschland überhaupt an seinen Anteil des Geldes wiederkommen kann, ich befürchte nicht. Ne? Das wird also ja, für die Zukunft unmöglich werden.
Also ganz ist es europäisch vergemeinschaftet ja nun auch nicht. Und wichtig ist für uns auch, da müssen wir auch die Grenzen sozusagen sehen. Erstens ist es gut, dass dieser ganze CO2-Zertifikatehandel nicht nur rein national funktioniert. Weil das wäre Irrsinn. Das muss innerhalb der Europäischen Union und am besten noch darüber hinaus funktionieren. Weil wenn sonst nur europäische Heizungsnutzer fürs Heizen CO2-Zertifikate zahlen. Und in Afrika, in Asien, sonst wo, wird weiter mit Fossilen alles Mögliche betrieben. Und dann gibt es auch nicht irgendwie einen Grenzausgleich. Dann muss man schon sagen, führt es ja zu einem unfairen System und zu der Illusion, Europa könnte irgendwie alleine etwas beitragen oder zur Problemlösung substanziell genug beitragen in der Klimafrage. Deswegen ist es gut, das über Deutschland hinaus zu denken. Wichtig ist aber, wir brauchen natürlich unsere Souveränität in der Frage, insbesondere der Erhebung von Steuern, Abgaben und Ähnlichem. Da steht der Union keine weitgehende Kompetenz zu. Aber Klimageld ist ein spannender Punkt. Und das Absurde ist ja, da kann man sich ja als Hörer dann nur vor den Kopf fassen, wenn man das hört, woran das scheitert, dass es das Klimageld in Deutschland nicht gibt. Es scheitert ganz einfach daran, dass der Staat sagt, ich habe gar keine Kontonummer, wo ich das hin überweisen kann, weil der Bund sozusagen von den Bürgern keine finanziellen Daten in der Gestalt hat, dass man sagt, ich habe da irgendein Transaktionskonto. Und das ist natürlich eine Situation, wo man sagt, das kann nicht sein, dass im Jahre 2024 wir so den Staat organisiert haben. Die Bürger geben alle möglichen Daten an, x-fach doppelt, once only, was wir eigentlich wollen, sozusagen einmal die Daten angeben und dann verbunden sein. Das funktioniert alles aus völlig überzogenen Datenschutzgründen nicht. Und da müsste man schon fast sagen, ja, da muss man dann Amazon oder PayPal oder weiß ich wen fragen. Und das ist ja eine absurde Vorstellung, ist eine Kapitulation des Staates und auch ein Fehler der Staatsorganisation, dass man sagt, man kann also das Klimageld nicht Sinnhaftigkeit mal dahingestellt, aber man kann es nicht auszahlen und muss so ein Projekt streichen, weil man es die Bürger nicht zuordnen kann. Das muss doch offensichtlich machen, dass in der Frage der Staatsorganisation, der Verwaltungsorganisation in diesem Land dringend reparaturbedürftig sind.
Es gibt hier so wahnsinnig viel Einvernehmen am Tisch. Ne?
Ist doch schön, oder?
Ich will das gar nicht bewerten.
Eine Empfehlung.
Ich will das gar nicht bewerten.
Ja,
ich will das gar nicht bewerten.
Mitglieder von Haus und Grund.
Ich will das überhaupt gar nicht bewerten. Aber es ist ungewohnt einfach, ne?
Zwischen uns
gibt es auf jeden Fall selten Einvernehmen.
Das eine. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass es völlig ohne Reibereien und nur tiefste Umarmung mit der Union gäbe. Also die Ursula von der Leyen in Brüssel, die gibt mir schon die ein oder andere schlaflose Nacht, aber nicht im positiven Sinne, muss ich ehrlicherweise sagen. Also da habe ich halt auch hier und da, also da, aber da haben wir wahrscheinlich auch wieder Einvernehmen, weil das Kuckucksei, das Ursula von der Leyen in der nächsten Legislaturperiode der nächsten Bundesregierung ins Nest gelegt hat, in Gestalt der Energy Performance of Buildings Directive und der Umsetzung in Deutschland, da möchte ich mit Herrn Amthor nicht teilen. Das sage ich
Philipp
ganz ehrlich.
Philipp Amthor nickt da, die ganze Zeit, auch wenn man es nicht hört. Nicken kann man
ja
nicht hören.
Ein reiner tongebundener Podcast, aber nein. Nickt. Offen gesagt, ich meine, es sind natürlich zwei Dinge. Zum einen muss man schon sagen, es ist für uns, wenn wir dann wieder regieren, entscheidend, auch dass wir darauf achten, dass die Dinge, die wir hier national gerne lösen wollen, nicht von Brüssel konterkariert werden. Aber es geht auch nicht, was die Ampel dann im Moment versucht, denn das geht mir auch ziemlich auf die Nerven. Das habe ich ja auch mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden, war ich in der größeren Talkstelle gesagt, ja, aber Frau von der Leyen und das Gebäudeenergiegesetz auf EU-Ebene und dann wird immer alles nach Brüssel geschoben. Und nun ist es so, man kann legitim auch an Ursula von der Leyen Kritik üben. Da bin ich jetzt hier nicht der größte Verteidiger. Aber zur Wahrheit gehört in der Europäischen Union, wenn man sich mit dem Institutionengefüge beschäftigt, klingt die Kommission zwar unglaublich wichtig, ist auch nicht unwichtig, aber die zentrale Rolle spielt natürlich der Ministerrat. Und in diesem Ministerrat sitzt wer? Die nationalen Minister. Also da muss man dann schon auch aufpassen, wenn die Ampel dann die ganze Zeit auf Brüssel schimpft. Ein Großteil der Maßgaben, Richtlinien, Verordnungen, anderes mehr, wird entschieden nicht in der Kommission von Ursula von der Leyen. Die kann dann zwar gute oder weniger gute Initiativen einbringen, beides macht sie manchmal. Aber in der Frage, wie kommt das dann auf den Weg, spielen die nationalen Minister eine Riesenrolle. Und also, deswegen ist man da mit im Boot.
Jetzt juckt es mich mal, Sie als Verfassungsrechtler an der Schlange anzusprechen. Also ich oute mich jetzt mal als absoluter Freund von Europa. Aber was mich wirklich umtriebig macht, ist genau dieses Thema, dass die Exekutive aus den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Legislative, also der Gesetzgeber, der zentrale Gesetzgeber ist, die dann wiederum die deutsche Legislative bindet. Das heißt, die deutsche Exekutive kann über den Weg der Europäischen Union den Deutschen Bundestag zur, ich will nicht sagen, zum Beschluss von Gesetzen zwingen, aber er gibt eben Inhalte vor. Und eigentlich muss es ja genau andersrum sein, dass der Bundestag der deutschen Exekutive, also den Ministern, die Sachen vorgibt. Und das ist etwas, was mich wirklich im Inneren richtig, richtig stört. Gibt es da auch mal Pläne? Jetzt, ich frage Sie als Verfassungsrechtler, da müssen wir doch eigentlich auch mal rangehen, oder?
Ja, absolut. Und das ist vor allem so, dass man darüber ein bisschen Aufklärung schaffen muss, wie die Zusammenhänge nämlich auch sind. Das ist Friedrich Merz ein ganz wichtiges Thema. Der hat seine politische Karriere ja im Europaparlament gestartet, bevor er in den Deutschen Bundestag eingezogen ist, war er Europaabgeordneter. Und da hat er deswegen auch einen klaren Blick auf das, was die Europäische Union ist. Da wird dann nämlich immer, ich bin auch großer Europafreund und auch Freund der Europäischen Union, aber die ist dem Grunde nach ja kein Staat, sondern sie ist ein mitgliedstaatlicher Verbund und die Mitgliedstaaten werden vertreten durch ihre Regierungen. Ja, wir wählen ein europäisches Parlament, das ist aber dem Grunde nach jetzt eher ein Hilfsorgan dieser zentralen Gremien, die immer noch auf Regierungsebene sind. Und deswegen muss es uns stark umtreiben, auch als Parlament die Bundesregierung zu kritisieren und zu kontrollieren in dem, was sie in Europa macht. Und da ist vor allem jetzt das große Problem bei der Ampel, dass sehr viel auf europäischer Ebene entschieden wird durch das sogenannte German Vote. Das ist schon ein eigener Fachbegriff. Also die EU-Diplomaten der anderen Länder, die reden schon von German Vote. Und was ist das? Das ist der Fachbegriff für eine Enthaltung. Und das ist ein großes Problem, weil wir erleben oft, dass die Ampel sich auf Projekte nicht mehr einigen kann. Und wenn die dann unterschiedliche Haltungen haben, die FDP sagt, wir machen das nicht mit, die Grünen sagen, wir machen das nicht mit, dann ist die Entscheidung Deutschlands als größter Mitgliedstaat in der Europäischen Union Enthaltung. Und das ist natürlich ein großes Problem. Wir müssen in Europa kraftvoll und klar auftreten, denn gerade vielen dieser Dinge, wo einiges im Argen liegt, in der Gebäudeenergiefrage, im Energiesektor insgesamt. Und da werden wir dafür sorgen müssen, dass man sich besser koordiniert. Und wenn wir regieren, Friedrich Merz wird als Bundeskanzler so Enthaltungen und diese ganzen Blamagen da nicht mitmachen. Und ich finde das ja spannend. Die Annalena Baerbock hat ja gestern im Deutschen Bundestag dann auch vorgetragen, dass die Enthaltung in diesen Israel-Resolutionen bei den Vereinten Nationen, das sei der Mut zur Differenzierung. Also das finde ich ja auch schön, wenn die Enthaltung jetzt Mut zur Differenzierung ist. Da würde ich dann sagen, braucht es weniger von solcher Differenzierung, sich nämlich nicht klar entscheiden zu können, sondern ja oder nein, das muss auch in der Europapolitik in Zukunft mehr gelten.
Apropos, wenn Sie regieren, und jetzt möchte ich nochmal zu einem Thema kommen, wo es vielleicht nicht diesen wahnsinnigen Konsens hier zwischen Ihnen beiden gibt.
Oh, jetzt aber.
Was passiert mit der Mietpreisbremse? Ein Thema, was Haus und Grund, was Herrn Warnecke vielleicht auch, nee, ganz sicher schlaflose Nächte.
Sollten Sie wissen?
Ja. Sie wollten sich selbst aussparen, das Thema? Nee.
Gottes Willen. Also interessiert mich natürlich genauso. Ich meine, man muss sagen, die Mutter der Mietpreisbremse ist Angela Merkel.
Ist Angela Merkel.
Der SPD-Koalitionspartner vor allem.
Ja, also ich sag mal, den Dammbruch damals, also das weiß ich noch ganz genau, weil es war auf einen Mittwochabend und sie hat im CDU-TV gesagt, das machen wir. Und hat das Thema, das war diese legendäre asymmetrische Demobilisierung, damit für den Wahlkampf abgeräumt. Und es war, muss ein Dienstagabend gewesen sein. Und am Mittwoch war eine Anhörung im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages, zu der ich als Sachverständiger geladen war. Und da standen auch die Abgeordneten alle und sagten, nee, das ist ja nicht zu glauben. Das hat sie so auf den Dienstagabend ganz locker, 22 Uhr bei CDU-TV, zack, gemacht. So, und das war die erste Mietpreisbremse, die ja nun gerade noch so vorm Bundesverfassungsgericht bestanden hat. Dann kam die zweite Mietpreisbremse. Derzeit liegt, wir können es von hier aus nicht ganz sehen, aber unweit von hier im Bundeskanzleramt die dritte Mietpreisbremse. Mal gucken, was die Ampel daraus macht. Da wäre mir so ein Streit, dass es ergebnislos ist, ganz zufriedenstellend. Aber
das ist zu erwarten, ja.
Also dann können wir hier eigentlich direkt jetzt zum Feiern übergehen. So ist es nicht. Aber die zweite läuft auch am 31.12.2025 aus. Das heißt, 3 Monate nach Ende der Bundestagswahl. Und wenn das jetzt nicht verlängert wird, was? Ich hoffe, Sie haben die Erwartung. Also, was passiert denn dann? Bleibt es dabei? Eigentlich sollte die ja nur 5 Jahre gelten. Und ich sage es mal so, aus unserer Sicht muss sie jetzt endlich dringend weg, weil die ganzen Probleme, die wir mittlerweile haben, es sagt ja dann jeder Wissenschaftler auch, liegen eben auch mit an der Mietpreisbremse. Diskrepanz zwischen Neuvertragsmieten, Altvertragsmieten, Attentismus, man geht nicht aus der Wohnung raus, man investiert nicht mehr. Ein einziges Elend. Sie hilft nicht. Keine neue Wohnung, keine Entspannung auf dem Mietwohnungsmarkt.
Lassen Sie ihm noch was übrig für die Antwort? Oder wollte jetzt nur fragen. Ja. Und jetzt sage ich.
Herr Flügge, da haben Sie natürlich mal recht. Ich sollte gegenüber Gästen nicht so. Ich frage jetzt mal, was passiert denn dann nach der Bundestagswahl mit der Mietpreisbremse?
Also, ich mache jetzt mal die Einflugschneise zunächst, um vielleicht doch nochmal zu sagen, die Mietpreisbremse ist als solches, gibt es viel Kritik, die man daran üben kann. Die Grundidee mag man ja rechtfertigen können, angesichts der Lage, dass wir auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere in Ballungsräumen, durchaus Probleme haben, wo es auch sozialen Gegensteuerungsbedarf gibt. Also nicht per se der Staat, der eine Regelung macht, ist jetzt ja nicht völlig irre, ist auch Aufgabe des Staates, sozialen Ausgleich zu schaffen.
Bin ich erstmal bei Ihnen. So, Frage ist wie?
Genau. Jetzt kommt aber auch in dieser Einflugschneise schon die Annäherung zu dem, was
das Flugzeug ist sehr langsam bisher.
Ja. Aber ich will das nochmal sagen, damit nicht der Eindruck entsteht.
Ein mecklenburg-vorpommerisches Schiff, das hier so ganz langsam um die Ecke segelt.
LNG-Tanker, der da so langsam einfällt.
Nee, die LNG-Tanker, die kommen immer ganz weit aus ganz fernen Ländern. Mecklenburg-vorpommerische Schiffe sind da besser als Metapher. So, aber bei der Mietpreisbremse, ich habe deswegen diese kleine Vorbemerkung gemacht, damit nicht der Eindruck entsteht, ja, die CDU, die hat da also null Verständnis und im Mietmarkt läuft alles super und da gibt es keine Probleme.
Tut mir leid, Einspruch. Probleme. Also der liebe Kai, nicht dieser Kai da, sondern der liebe Herr Wegner.
Der liebe Kai.
Genau, also bei Ihnen der liebe Kai, bei uns der liebe Herr Wegner. Der hat ja hier in Berlin Wahlkampf gemacht. Nur so Mieter, in Anführungsstrichen Mietpreisbremsenwahlkampf. Ne? Da hat sich ja ziemlich aus dem Fenster gelehnt.
Naja, deswegen will ich auch nochmal sagen, spezifisch in Berlin ist das ja auch ein Problem. Und wenn ich mir diese Zahlen angucke, wie der gebotene Rückgang in Berlin irgendwie in einem Zusammenhang damit steht, dass dann ein Großteil der potenziellen Eltern sagen, wir können uns aus der Perspektive unserer Wohnungssituation gar keinen Nachwuchs leisten, dann ist es irgendwie was, wo man als konservativer Politiker nicht sagen kann, ja, ist halt der Markt, ne? So, da muss man irgendwie dann schon sagen, da gibt es eine gewisse Verantwortung. Aber, und jetzt komme ich ja zu dem Punkt, offensichtlich ist das Instrument der Mietpreisbremse, wie es jetzt gestaltet wurde, ja ineffizient und nicht geeignet, die Probleme zu lösen, die es verspricht. Und das wird nicht dadurch besser, wenn man ein nicht funktionales Instrument, in dem wie es spielt, noch versucht zu verfeinern. Und so ist ja gerade der Versuch. Also, die Mietpreisbremse jetzt zu generalisieren, halte ich für falsch. Es muss spezifische Lösungen in Ballungsräumen geben und es muss vor allem auch so sein, dass die ganze Mietregulierung am Ende noch dazu führt, dass irgendwer in diesem Land aber auch investiert, Wohnraum schafft. Und das ist der zentrale Punkt. Wir haben doch die Situation, dass der Angang, das Wohnungsproblem in Deutschland nur durch Regulierung zu lösen, völlig und massiv gescheitert ist. Dadurch wird nicht mehr, sondern weniger gebaut. Und wenn man das Wohnungsproblem in Deutschland lösen will, dann müsste man mal dafür sorgen, dass Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass wieder mehr investiert wird. Sonderabschreibungen für Investitionen für Wohnraum, nicht nur für sozialen Wohnraum übrigens. Wir brauchen auch für die, die normal als Facharbeiter arbeiten gehen, für die, die hart arbeitende normale Mitte in diesem Land sind, für die brauchen wir auch Wohnraum. Also Sonderabschreibung, Möglichkeit für Investitionen. In spezifischen Fällen wie in Berlin finde ich persönlich auch das unter unserer Regierungszeit beschlossene Aufteilungsverbot, das ich damals schon für falsch gefunden habe, das muss weg. Wir müssen auch mal dafür sorgen, ist meine persönliche Haltung. Wir werden im Regierungsprogramm jetzt mal sehen, wie das ausgeht. Aber ich finde schon, wir müssen es dann auch schaffen, dass es Möglichkeiten für Investitionen auch gibt in sozusagen hergebrachten Wohnbestand. Der muss dann auch aufgeteilt werden können. Das halte ich für sinnvoll. Ich finde, das ist ein Markteingriff, der sich auch nicht bewährt hat. Und wir müssen da eher dafür sorgen, dass die Kräfte des Marktes wieder wirken. Und das gab es ja in Berlin, wenn man sich das anschaut. Und auch in vielen anderen neuen Bundesländern. Anfang der 90er Jahre hat man Wohnprobleme und Wohnraum dadurch oder Wohnprobleme gelöst und Wohnraum dadurch geschaffen, dass man investiert hat und Anreize dafür geschaffen hat, dass in Wohnung investiert wird. Und das wird man durch immer mehr Regulierung nicht hinbekommen. Und deswegen ist diese Frage für uns ein zentraler Aspekt.
Also, da muss ich jetzt nochmal, da muss ich mal eine Flügge jetzt machen und doch nochmal so einen kleinen Bohren. Also Sie haben ja, im Prinzip haben Sie ja alles gesagt, aber so dieses, es wird keine Mietpreisbremse mehr geben, habe ich noch nicht ganz rausgehört. Deswegen baue ich Ihnen nochmal eine kleine Brücke. Also Daniel Günther hat ja in Schleswig-Holstein als einziger, er ist übrigens das einzige lebende Beispiel, dass einer Demokratie die Mietpreisbremse nicht mehr in Kraft gesetzt wurde. Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Der hat die und nach fünf Jahren
weltweit.
Keine, sonst hat es nie eine Demokratie geschafft, dieses vom Namen her so wunderbare Konstrukt zu beenden, wegen des öffentlichen Drucks, obwohl es ja...
Hat der eine goldene Anstecknadel bekommen von Ihnen?
Wir wollen ihn jetzt auch nicht völlig vom Markt nehmen, indem wir das tun. Aber muss man loben. Er ist der Einzige, der es hingekriegt hat. Und er ist wiedergewählt worden danach. Also es geht. Und er hat es zusammen mit den Grünen gemacht. Das muss man ja auch mal sagen.
Auch das noch.
Und
wir
waren schon immer als so ein Grünen-Fan.
Also das wäre jetzt mal die Frage, kann ich Ihnen noch einen zumindest...
Lieber Robert, ne? Lieber Robert.
Vielleicht kann ich Ihnen an der Stelle doch noch zumindest so einen, wir machen es wieder Daniel Günther entlocken bei der Mietpreisbremse.
Ich persönlich hätte nichts dagegen, sag aber auch, wir müssen natürlich schauen, dass wir beim ganzen Thema Wohnungs- und Mietmarkt ein Gesamtpaket schnüren, das zwei Interessenlagen zusammenbringt. Das Hauptinteresse ist, Lösen des Wohnungsproblems. Und ich habe schon gesagt, das wird man nicht dadurch schaffen, dass man irgendwen am Bauen hindert, irgendwem was wegnimmt, sondern das wird man nur dadurch lösen können, dass man Investitionen anreizt und dass mehr gebaut wird. So, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, dass wir dann schon sehen müssen, es muss eine Art sozialen Ausgleich in irgendeiner Form geben. Der wäre aber auch am besten, wenn er sich über ein Marktgeschehen abbilden lässt und nicht durch regulative Eingriffe. Und ich habe den Eindruck, dass da die Mietpreisbremse mich als Instrument jedenfalls hat das bisher nie überzeugt. Und wir müssen doch auch mal in die Evaluation dann schauen, wie das ausgeht. Warum soll man denn nicht auch mal Vergleiche herstellen, indem man mal sagt, was hat das jetzt eigentlich gebracht? Wir als kundige Thebaner wissen nichts, sondern eher Negativauswirkungen. Und dann kann man doch mal vergleichen, was passiert in gewissen Märkten, wenn man sie bestehen lässt, wenn man sie auslaufen lässt. Das, finde ich, muss eigentlich doch das Beispiel sein. Und wir müssen uns insgesamt in unserer Frage auch der Rechtsetzung davon verabschieden, dass es eine One-Fits-All-Lösung gibt, die sich irgendwer dann im Justizministerium überlegt und sagt, so ist das neue Mietrecht mit irgendwelchen Bremsenstrukturen, die von Ueckermünde bis Berlin irgendwie gleich gelten sollen. Sondern da muss man vielleicht ja auch mal mit dem Feld der Experimentierklauseln und unterschiedlicher Regelungen für unterschiedliche Räume operieren. Und man sieht, das kann man sich ja anschauen, dass es dann beispielsweise in Wien, das ist ja immer ein bekanntes Beispiel, auch durch Deregulierung erfolgreiche Beispiele gibt, wie man auch in Großstädten Wohnungsprobleme lösen kann.
Da zucke ich jetzt aber. Ja, jetzt haben wir aber ein bisschen Wien als Musterbeispiel
eines
dysfunktionalen
Wohnungsmarktes. Ja, ich bin jetzt ja auch noch nicht fertig. Ja, okay, ich sage, es gibt jedenfalls Situationen, wo man sieht, in unterschiedlichen Großstädten gibt es unterschiedliche Lösungsansätze. So, und es gibt nicht die Idee, dass man sagt, es gibt jetzt die eine heilsbringende Lösung. Deswegen finde ich, kann man ja unterschiedliche Modelle auch mal ausprobieren. Und für mich ist offensichtlich, dass Berlin jedenfalls andere Antworten braucht als andere Großstädte in Deutschland.
Und da sind wir d'accord. Und ich würde jetzt mal so sagen, dann müssen wir den Teil der Union, der Herrn Amthor folgt, noch ein bisschen unterstützen, damit sich das Bild einer nicht wirkungsvollen Mietpreisbremse noch ein bisschen vertieft.
Wir schauen mal, wie sich das da entwickelt. Und Friedrich Merz wird natürlich, und das weiß er auch, dass das ganze Thema Wohnen auch zentral ist. Da müssen wir auch diese soziale Frage und Wirtschaftsfrage in unserem Land eben auch lösen, dafür Angebote haben. Und ich glaube, da ist es dann auch so, da können sich die Wählerinnen und Wähler dann am Ende darauf verlassen, dass das, was wir dann vereinbaren im Regierungsprogramm, auch gilt. Und Friedrich Merz wird da dann nicht um 22 Uhr bei CDU TV live umfallen. Das ist, glaube ich, nicht so seine Haltung.
Das ist ein Versprechen, mit dem wir ganz entspannt jetzt in den Abend.
Also Sie sind einverstanden.
Ja, das ist das Wunderbare.
Dann werden wir weiterhin CDU TV gucken und abwarten.
Das kann ich sowieso immer empfehlen.
Ja gut, ich wollte gerade sagen, das muss ich ja dann jetzt gar nicht mehr, ja.
So, Herr Warnecke, was bleibt uns jetzt noch außer CDU TV gucken? Wann fahren Sie das nächste Mal nach Mecklenburg-Vorpommern?
Ja, ich hoffe,
bald.
Bald mal. Ja, ja, nee, Anfang nächsten Jahres ist so ein bisschen der Plan da.
Also, wie Sie wissen, ich bin ja fast jedes Wochenende da, von daher, mich brauchen Sie gar nicht dahin treiben, aber wann kommen Sie?
Ich komme Sie einfach mal besuchen, das wäre auch eine Option.
Ja,
oder?
Das ist ja, ist das Ihr Wahlkreis da schon bei Neustrelitz?
Nee, das ist mein Nachbarwahlkreis, aber ich habe natürlich als Landesgruppenvorsitzender ein großes Herz für das ganze Bundesland.
Also Teil 2.
Da gibt es aber auch gute CDU-Leute.
Teil 2 dieses Podcasts können wir dann bei mir in der Hütte auf dem Land.
Bei Ihnen in der Hütte und Teil 3 wieder bei Herrn Amthor
und dann,
an der Küste,
genau,
da, wo
genau,
schön ist.
So.
Da.
Vielen Dank, Herr Amthor. Sie, Philipp, du, lieber Herr Amthor, wie auch immer. Ja. Das ist auch immer im Supermarkt so. Ne? Du, Frau Schmidt, bitte mal die Bonrolle da wechseln. So. Also,
jetzt nichts gegen die Kassiererin im
überhaupt Supermarkt. Nicht, aber da hört man ja immer diese Vermischung von diesen, Sie, Regine und du, Frau Schmidt.
Aber das finde ich ist immer noch besser, als wer ist der Schnitzel und wer ist die Bulette. Ja,
so,
das,
ja.
Aber das ist natürlich die schönste.
Ja, genau. Also, oder im Englischen sagt man ja, I become the steak. Ne?
Ja. Ja,
also, herzlichen Dank, dass Sie zu uns in den Podcast gekommen sind. Herzlichen Dank, dass wir in Ihrem schönen Büro mit übrigens einem ganz fantastischen Ausblick hier sein durften. Herr Warnecke, auch irgendwie schön, dass Sie dabei waren mal wieder.
Ja,
ne?
Also, ja. Danke, dass ich mal wieder dabei sein durfte.
Sie hatten außergewöhnlich wirklich lange Redebeiträge heute, ne? Also das war, ja.
Ich hatte, meine war noch länger.
Aber als Gast, aber zwischen uns.
Aber Sie fallen mir immer ins Wort.
Hat nicht geklappt.
Wenn ich nur drei Worte sage, fallen Sie mir ins Wort.
Also nee, dass Sie sich zurückhalten, hat nicht geklappt. Aber
das sowieso nicht.
Herzlichen Dank und auf ein nächstes Mal. Bis dahin.
Vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Sehr gut.
Danke. Tschüss.